Kartoschuh Nummer 72. Kein Verdienst. Als Bodhidharma dem Kaiser Wu von Liang begegnete, fragte der Kaiser: Ich habe Tempel erbaut und Mönche ordiniert. Was für ein Verdienst habe ich dadurch erworben? Bodhidharma antwortete: Kein Verdienst. Ihr könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Der Kaiser fragt Bodhidharma: Ich habe Tempel erbaut und Mönche ordiniert. Was für ein Verdienst habe ich dadurch erworben? Bodhidharma antwortet: Kein Verdienst. Wir kennen die Geschichte der Begegnung zwischen Bodhidharma und dem Kaiser Wu auch aus dem Hekigan Rokku. Was da wieder gegeben wird, ist: Kaiser Wu von Liang fragte Bodhidharma: Was ist das erste Prinzip der heiligen Unterweisung? Bodhidharma sagte: Leerheit, keine Heiligkeit. Wer ist es, der da vor mir steht? Nicht wissen. Der Kaiser konnte die Bedeutung nicht erfassen. Daraufhin überquerte Bodhidharma den Fluss und begab sich in das Land Wei. In den beiden verschiedenen Geschichten werden andere Fragen wiedergegeben. Aber wahrscheinlich ist es, dass die Frage, was für ein Verdienst ich mir erworben habe des Kaisers, die wichtigste Frage für ihn war. Die anderen Fragen hat er vielleicht nachgeschoben, als er festgestellt hat, dass er auf seine erste Frage, was für Verdienst er sich erworben hat, eine unerwartete Antwort gekriegt hat und hat dann versucht, sozusagen das Thema zu wechseln beziehungsweise eine andere Perspektive zu finden und zu versuchen zu verstehen, was dieser merkwürdige Mensch aus Indien ihm da über den Buddhismus erklärt. Als der Buddhismus aus Indien nach China kam, hatte er wahrscheinlich eine schwere Zeit. Denn die chinesische Mentalität war damals schon sehr viel praktischer als die indische. In Indien ist es vollkommen okay, bis heute als Asket auf der Straße zu sitzen, bisschen einen heiligen Lebenswandel zu führen, nur zu betteln oder sowas. Und es werden dann schon irgendwelche Leute dir etwas geben und für deinen Unterhalt sorgen, weil du ein heiliger Mann bist oder eine heilige Frau. Wenn du das in China machst, dann kannst du wahrscheinlich von Glück reden, wenn du einfach nur nichts kriegst. Wahrscheinlicher ist, dass du rausgeworfen wirst, verprügelt wirst, als Nichtsnutz. So ein bisschen wie die Mentalität auch bei uns ist. Landstreicher, Penner, hau ab. Was machst du hier? Sitzt auf unserem Sozialsystem. Also, um den Buddhismus in China zu verbreiten, in diesem Land mit dieser ganz anderen Mentalität, haben die ersten Botschafter des Buddhismus wahrscheinlich versucht, die chinesische Mentalität darüber zu erreichen, dass sie gesagt haben, wir sitzen hier nicht einfach nur dumm rum für uns selbst, machen hier irgendetwas Abstraktes, sondern wir bieten einen Mehrwert. Ganz klar, knallhart. Wenn du Tempel baust, Mönche ordinierst, dann tust du deinem Land etwas Gutes, Kaiser. Und dann tust du auch dir selbst etwas Gutes. Dann erwirbst du etwas, was wertvoller ist als alles andere, was du dir erwerben kannst. Viel besser als Kriege führen. Viel besser als sich um Geschäfte kümmern. Viel besser als Handel treiben. Viel, viel besser ist es, deine Energie da rein zu investieren, Buddhismus zu fördern, buddhistische Lehre zu fördern, Plätze für die Praxis zu bauen und eine buddhistische Infrastruktur einzurichten. Und offensichtlich waren diese Leute damit irgendwann erfolgreich. Das muss man ihnen jetzt gar nicht negativ ankreiden. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass die erste Generation in dieses Land reingekommen ist. Mahayana-Buddhisten mit der Motivation, anderen zur Befreiung zu helfen. Und sie sind das nicht losgeworden. Niemand wollte das. Diesen abstrakten Scheiß. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich deiner Lehre folge? Hat niemand verstanden. Also haben sie wahrscheinlich über die Jahre das getan, was man im Mahayana Geschicklichkeit der Methode nennt. Sie haben Wege versucht zu finden, wie sie den Chinesen ihre eigene Befreiung schmackhaft machen können. Ein geschicktes Mittel. Und über die Zeit haben sie das wahrscheinlich etwas optimiert, dieses Verfahren, haben rausgekriegt, wie ihr Publikum tickte, ihre Zielgruppe sozusagen, ihre Zielgruppe in China, haben das von Zeit zu Zeit ein bisschen optimiert, ein bisschen angepasst. Okay, das mit den Verdiensten, das verstehen sie. Also, wenn wir uns nicht darstellen als Nichtsnutze, die an der Straße sitzen und nur darauf warten, dass man ihnen was zu essen gibt, sondern wenn wir es so darstellen, dass wir harte Dharma-Arbeit leisten, und für diese harte Dharma-Arbeit gibt es selbstverständlich auch eine Entlohnung, einen Verdienst, dann ist das etwas, was hier besser ankommt. Das ist ein Weg, den Samen der buddhistischen Lehre in diesem Land zu pflanzen. Und sie waren offensichtlich so erfolgreich, dass sie das Ohr des Kaisers mit dieser Art der Darstellung der Lehre erreicht haben. Der Kaiser selbst war ein Anhänger des Buddhismus, hat, wie gesagt, wie es beschrieben wird, Tempel errichtet, Mönche ordiniert. Und hat sie sicherlich damit auch die Kritik mancher seiner Untertanen eingefangen. Das zieht sich wie eine rote Linie durch den chinesischen Buddhismus, dass von Zeit zu Zeit immer die Gegenkräfte stärker werden, die sagen, was wir hier machen, dieses große gesellschaftliche Experiment, dass jetzt auf einmal alle Leute Mönche werden und Nonnen und sich hier der Wirtschaft entziehen, das schadet diesem Land ganz massiv. Und das ist auch tatsächlich so gewesen. Also ganz viele Leute in den Hochzeiten des Buddhismus sind einfach aus dem normalen Leben, aus dem produktiven Leben verschwunden, um ihr Heil zu suchen und haben die Wirtschaftskraft des Landes erheblich geschwächt. Das ist keine antibuddhistische Propaganda wahrscheinlich, sondern das ist wahrscheinlich genau so gewesen. Und diese Gegenstimmen wird es schon ganz am Anfang gegeben haben. Was er da jetzt eigentlich macht, wenn er diesen komischen Barbaren aus dem Westen gestattet, diese merkwürdigen Lehren zu verbreiten. Aber er war offensichtlich davon überzeugt worden, er erwirbt sich dadurch Verdienste. Und wenn er ein guter Mahayana-Mann war, dann ging es bei diesen Verdiensten nicht nur um sich selbst, sondern eben auch darum, das ganze Land zu unterstützen. Der Kaiser in der chinesischen Wahrnehmung ist der Vater des Landes. Das ganze Land ist seine Familie und ist für diese Familie verantwortlich. Also was gut für ihn ist, sollte auch gut für das ganze Land sein. Sowas wie Gewaltenteilung oder solche Vorstellungen gab es im alten China definitiv nicht. Verdienste. Also fragt er, was für ein Verdienst er sich auch erworben hat und freut sich darüber, dass dieser Tsar-Buddhist aus Indien, über den man schon so viel gehört hat, an seinen Hof kommt. Und gleich als erstes vielleicht an seinen Hof, kann ich das vorstellen, es ist keine Unterredung zwischen zwei Leuten, komm mal in mein stilles Kämmerchen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach ganz großes Kino. Live-Übertragung, ein Haufen von Leuten, Würdenträgern, Buddhisten, Gelehrten, Ministern, steht da Spalier, der Kaiser sitzt auf seinem Drachenthron und der Star kommt. Und der Kaiser hat vielleicht sogar Fragen vorbereitet, vielleicht hat er so ein Kärtchen, hat vielleicht mit seinen buddhistischen Beratern gesprochen, vielleicht hat er vorher auch schon etwas darüber gehört, was Bodhidharma so von sich gibt. Auf jeden Fall ist die Erwartung des Kaisers, wenn er diese Frage stellt, was für ein Verdienst er sich erworben hat, nach der orthodoxen Lehre etwas, was ziemlich genau messbar ist. Das ist so ein bisschen Theologie damals gewesen, zu dieser Zeit, ungefähr 600 nach Christus, hatte sich auch im Buddhismus eine starke theoretische Schiene gebildet und man könnte sagen, das ist vielleicht so etwas Ähnliches wie im Christentum Scholastik. Das heißt, man hat sehr lange über Buddhismus philosophiert, komplizierte Theorien darüber aufgestellt, eine Art Wissenschaft daraus gemacht und hat aus dem, was man in Quellen gefunden hat, auch Aussagen über die Wirklichkeit ableiten wollen. Also so ähnlich wie man bei uns im Westen irgendwann anfing auszurechnen, wann die Welt geschaffen wurde von Gott, indem man das irgendwie aus der Bibel zusammengerechnet hat. In ähnlicher Weise kann man davon ausgehen, dass es möglicherweise sogar feste Formeln gab, wie viel Verdienst man dafür kriegt, dass man einen Mönch ordiniert und wie viel Verdienst man dafür bekommt, dass man einen Tempel baut. Vielleicht sogar noch nach Größe und Gegend. Auf jeden Fall sehr klar zu erwarten ist Verdienst. Verdienst für dich, Kaiser, Verdienst für das ganze Land, das diese Kultur fördert. Und in dieser erwartungsvollen Situation kommt Bodhidharma und macht alles kaputt. Die Missionsarbeit, vielleicht 150, 200 Jahre, Arbeit daran, Buddhismus in China heimisch zu machen, zerstört dann mit dieser kurzen Antwort kein Verdienst. Denn das war die Grundlage, auf der Buddhismus nach China übertragen worden war. Die Vorstellung, das ist kein unnützes, ausgedachtes Zeug, keine Spökenkickerei oder sowas, das ist ganz handfest und ganz klar, wenn du das machst, erwirbst du Verdienste. Diese Vorstellung gibt es übrigens bis heute in asiatischen Ländern. In der Meiji-Zeit in Japan war das vollkommen klar, dass man Rituale durchführt, um das Land zu beschützen. Diese ganze Rezitiererei, die wir im Zen mittlerweile machen, die war früher überhaupt nicht üblich. Was wir hier machen, ist relativ wenig. In Japan, in den Klöstern wird mehr rezitiert, im Soto noch mehr als im Rinzai. Und das war ursprünglich nicht so. Das ist eine Anpassung gewesen daran, dass andere buddhistische Schulen das gemacht haben und versprochen haben, das wird dem Land nutzen. Das wird der Nation nutzen. Das kam im nationalen Japan super an. Und die Zen-Leute haben sich dem angepasst. Haben das auch gemacht. Also, das große Versprechen der Verdienste und Bodhidharma wirft es weg. So wie es aussieht, nicht mal ohne einen richtigen Satz zu formulieren, sondern einfach nur zwei Worte, kein Verdienst. Also er gibt sich nicht mal Mühe, zu erklären, warum das so ist. Was nett gewesen wäre. Die Geschichte geht weiter. Der Kaiser kann die Bedeutung nicht verstehen. Daraufhin überquerte Bodhidharma den Fluss und ging ins Land Wei. Das ist eine sehr knappe Darstellung und man muss da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, obwohl man es bei Koans ja eigentlich nicht soll. Also, der Kaiser konnte mit dieser Antwort nichts anfangen und diese Antwort war auch vollkommen daneben für diesen Kontext. Denn nicht nur, dass sie keiner verstehen konnte, sie stellte natürlich auch alle, die in der bisherigen Unterweisung des Buddhismus gearbeitet hatten, bloß. Sie stand auf einmal wie Idioten da. Die ganze Zeit erzählt, wie das funktioniert. Buddhismus fördern, Mönche ordinieren, Tempel bauen, gutes Karma, gut fürs Land und so weiter und so fort. Und Bodhidharma streitet das jetzt alles ab. Die standen jetzt also ziemlich blöd da. Diese Leute waren sehr wahrscheinlich in einer Machtposition am Hof und wahrscheinlich auch in einer Spannungssituation mit anderen, mit Konfuzianern, Daoisten oder so, die ebenfalls Einfluss versuchten auf die Regierung zu nehmen. Das heißt, sie standen ein wenig unter Druck, ihre Position zu behaupten. Und sie haben sicherlich gehofft, dass Bodhidharma ihrer Sache einen Kick gibt. Hat er auch, aber in die falsche Richtung. Und wenn da geschrieben wird, daraufhin überquerte er den Fluss und ging ins Land Wei, dann kann man eher davon ausgehen, er musste sehen, dass er da abhaut, und zwar schleunigst, wenn er überleben wollte. Er hatte auf jeden Fall Repressalien zu fürchten und ist deswegen aus diesem Land verschwunden, hat sich davon gemacht. Obwohl Bodhidharma an dieser Stelle alles falsch gemacht hat, in dieser Situation, was er hätte tun können, ist das trotzdem eine sehr wertvolle Geschichte. Denn sie enthält wirklich das Herz der Lehre des Zen von Bodhidharmas Lehre. Bodhidharma ist der Legende nach der Begründer des Zen. Ob es ihn wirklich gegeben hat, wissen wir nicht. Ob diese Geschichte wirklich so passiert ist, wissen wir nicht. Aber sie wird hochgeschätzt. Wenn man die Umstände beiseite lässt, wenn man die Frage beiseite lässt, ob er sich jetzt in der gegebenen Situation besonders geschickt verhalten hat, ob das jetzt wirklich hilfreich war, und sich wirklich nur die Frage stellt, man denkt sich diesen ganzen Hof weg, wenn wirklich nur dieser Kaiser fragt, oder wenn ich allein zu Bodhidharma gehe und ihn frage, welches Verdienst erwerbe ich mir, habe ich mir erworben durch die Übung, dann ist die Antwort kein Verdienst. Perfekt. Inhaltlich ist es sowieso perfekt. Die Frage ist, ob man es so hätte sagen müssen in dieser Situation, wo es niemand versteht. Spätere Geschichten, auch aus dem andere Koans, zeigen, dass es Jahrzehnte dauert, bis jemand versteht, was er eigentlich hat sagen wollen. Deswegen war dieser Versuch einer Unterweisung total daneben gegangen in der Situation, aber für uns trotzdem ein Geschenk, denn wir, fast 2000 Jahre später, 1500, 1400 Jahre später, wir haben die Chance, das zu verstehen. Und wir können diesen Kaiser sehr gut verstehen, weil es uns eigentlich genauso geht. Wenn wir so etwas wie Zen anfangen, dann möchten wir ein Verdienst. Wir würden das jetzt vielleicht nicht Verdienst nennen, wenn wir Buddhisten sind, vielleicht ja ein gutes Karma oder sowas. Aber das sind alles sehr abstrakte Formulierungen. Wenn wir anfangen, Zen zu üben, dann allermeistens aus der Motivation heraus, ich will, dass es mir besser geht. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass ich glücklich bin. Ich will frei sein. Ich will durch alle möglichen Probleme durchschneiden, wie ein Messer durch einen Quarkkuchen. Ich will durch nichts behindert sein. Ich will mich lebendig fühlen und. Das heißt, ich möchte erstens etwas für mich bekommen und zweitens möchte ich etwas für mich bekommen, was ich jetzt noch nicht habe. Und drittens habe ich ja gelernt, von nichts kommt nichts. Ich muss etwas tun. Wenn ich etwas tue, dann kriege ich da was für. So funktioniert die Welt. Total verbreitet und auch ein sehr altes Denken. Das ist nicht nur kapitalistisch, sondern in der Antike hieß das zum Beispiel do ut des. Gib, damit dir gegeben wird. Und so ging man mit Göttern um. Mit Jupiter, mit Minerva, irgendwelchen von diesen, mit Mars oder ihren griechischen Gegenparts. Wenn man von denen was wollte, dann musste man denen etwas geben. Und so sieht man das auch in den Tempeln. Da gibt es Weihegeschenke. Da steht auch genau drauf, wofür das ist. Diesen vergoldeten Stier opfere ich Apollo für was auch immer. Für die Gesundung meiner Tochter. Oder so. Ganz klares Ding. You give for this, you pay for that. Das bin ich bereit zu opfern, wenn ich denn das dafür kriege. Und das ist tatsächlich der Weg, wie es bei uns meistens anfängt und wie auch wir nur erreichbar sind. Auch bei mir und vielleicht auch bei euch wäre es so gewesen, wenn ich das erste Mal auf Zen getroffen würde und jemand hätte mir mit Bodhidharmas Klarheit in dieser Antwort zwei Worte gesagt, bringt nichts. Dann wäre ich nicht hier. Definitiv nicht. Dann hätte ich mir was anderes genommen. Autogenes Training, Wellness, einen von 200 YouTube-Channels oder Yoga. Yoga ist ja auch gut für den Körper. Oder Qigong. Qigong ist auch gut. Progressive Muskelrelaxation, positives Denken. Es gibt heute noch mehr als früher ja ein Spektrum an Dingen, die mir angeboten werden. Und alle diese Dinge werden so verkauft, dass es einen Verdienst gibt, dass es eine Belohnung gibt, dass ich dafür etwas kriege. Wenn ich regelmäßig autogenes Training übe oder mich richtig ernähre oder sowas, geht mein Blutdruck runter, werde ruhiger. Wenn ich mich vegan ernähre und verschwindet die tierische, aggressive Energie aus meinem Organismus und ich werde friedvoller und kann besser mit meinen Mitmenschen umgehen. Ob das jetzt alles stimmt, diese Versprechen, ist noch eine andere Sache. Es gibt da schöne Berichte über Vergleiche, die Asienreisende angestellt haben zwischen total cholerischen, vegetarischen Indern und sehr ausgeglichenen, fleischessenden Tibetern. Aber das Versprechen ist erstmal da. Das Versprechen, dadurch geht es mir besser, wenn ich das mache. Und auch beim Zen war es bei mir nicht so, dass mir das von Anfang an klar gewesen wäre. Kein Verdienst, keine Belohnung. Kriegst du nichts für. Hat man vielleicht mal irgendwie gelesen. Aber, ja. Das heißt dann ja, und dann fängt man an, sich das zurechtzubiegen. Das heißt ja eigentlich nur, wo die Dharma die Leute von diesem Karma-Glauben befreien will. Und dieser Karma-Glaube, das ist ja eigentlich auch etwas, was sie unfrei macht und was sie sich ausgedacht haben. Und das ist dann ganz schwierig. Also es ist gut, was Bodhidharma meint mit diesem kein Verdienst, also eigentlich will er nur dieses Kassendenken entfernen. Es gibt ja bei ganz vielen Buddhisten, je orthodoxer und schriftgläubiger sie sind, desto ausgeprägter die Vorstellung, dass das tatsächlich so ist. Für jede gute Tat bekomme ich was zurück. Also es ist auch üblich, dass man in Käfigen gefangene Vögel kaufen kann. Und die lässt man dann frei. Vogel freilassen gibt gutes Karma. Also macht man das, dass diese Vögel dann vorher irgendwann mal gefangen werden. Das wird irgendwie ausgeblendet. Aber es funktioniert das. Oder wenn man eine Gebetsmühle hat, einmal umdrehen, bringt gutes Karma. Im japanischen Buddhismus genauso verbreitet. Es gibt Fächer, wo das Hanyashinryo drauf ist. Und wenn man die einmal wedelt, dann hat man 100 Mal oder 108 Mal das Hanyashinryo rezitiert. Und das Hanyashinryo rezitieren bringt gutes Karma, ganz klar. Das ist ja nun Aberglauben. Und davon sind wir ja weit entfernt, hoffe ich. Hat bei mir eine Zeit lang gedauert, bis ich von diesem Aberglauben entfernt war. Aber den anderen Aberglauben, der viel tiefer sitzt und viel gefährlicher ist, aus Zen-Sicht, den anderen Aberglauben, dass mir das irgendwie schon nützt, was ich hier mache, den loszulassen, ist viel schwieriger. Unter anderem deswegen, weil es de facto ja auch so ist, dass es mir nützt. Es ist tatsächlich so. Wenn man, dafür muss man jetzt nicht Zen machen, wenn man irgendeine religiöse Praxis verfolgt, die einen aus den normalen Verschlingungen rausholen kann, dann hat man etwas, was einen in eine Position gibt, Position bewegt, wo man Distanz zu seinem Leben bekommen kann, wo man über sein Leben aus einer anderen Perspektive reflektieren kann. Wenn man bestimmte Rituale lernt und einfach regelmäßig macht, dann lädt man sie mit Kraft auf und sie bekommen dann auch Kraft. Ich habe mal überlegt, habe ich nie gemacht, was passieren würde, wenn ich mir angewöhnen würde, 20 Tage, 21 Tage lang, den katholischen Rosenkranz zu beten und mir das einfach vorzustellen, diesen Leidensweg Christus, das, was Katholiken praktizieren. Malas gibt es im Buddhismus ja auch und es gibt Untersuchungen darüber, dass allein die Tatsache, dass man irgendwelche Perlen durch seine Finger gleiten lässt und glaubt, dass das irgendwas bringt, dass das tatsächlich positive Effekte auf meine Psyche hat. Das ist tatsächlich so einfach, weil es einerseits, weil ich dran glaube und andererseits, weil es anscheinend noch etwas andere haptische Effekte hat, als wenn ich mir das nur vorstelle. Also sich einfach nur vorzustellen, dass ich den Rosenkranz rezitiere, hat noch etwas andere Wirkung, als etwas physisch zu tun. Vielleicht, weil das ein bisschen von der Aufmerksamkeit auch auf diese Bewegung richtet. Ich weiß es nicht genau, warum es nützt. Das heißt, das gibt es durchaus. Es gibt einen Nutzen. Wenn ich hier regelmäßig zum Sitzen komme, dann zieht mich das auch aus meinem Alltag raus, aus meinen Sorgen, aus meiner Verstricktheit. Es bringt mir also auch einen gewissen Nutzen. Wenn ich lerne zu meditieren, dann ist es sicherlich so, dass es positive Eigenschaften hat auf mein Nervensystem, auf meine geistige Stabilität. Im Durchschnitt nicht bei allen. Dass ich ruhiger und ausgeglichener werde und dass ich die Fähigkeit, die Möglichkeit entwickle, mit Stress besser umzugehen. Wenn man auf ein Session kommt und das nicht gewohnt ist, das erste Mal und ein sehr stressiges Leben sonst hat, dann kann ein Session durch den anderen Stress, den es hier gibt, zum Beispiel Schmerzen beim Sitzen, mich so stark ablenken, dass mein Alltagsstress vollkommen verschwindet, vollkommen weg ist. Und dieses Verschwinden Auch wenn es nur temporär ist, auch wenn ich das nur am Ende des Wochenendes merke, oh, ich habe gar nicht an meine Arbeit gedacht oder was auch immer mich stresst. Das hat natürlich auch den Effekt, den positiven Effekt, dass ich erkenne, meine Probleme, die mir sonst 100% real vorkommen, haben eigentlich gar nicht diese stabile Qualität, die ich ihnen zuschreibe. Also, hier sitzen, hier üben, hat tatsächlich Nutzen, de facto. Vielleicht nicht so viel, wie wir denken. Und wahrscheinlich auch nicht so in der Art, wie wir uns das vorstellen. Aber der Hauptnutzen dieser Übung ist eigentlich der Nicht-Nutzen. Wenn wir mit der Übung anfangen, müssen wir mit Bonbons gelockt werden. Die Bonbons sind Versprechungen, dass wir entweder gutes Karma bekommen oder dass es uns besser geht, dass wir irgendetwas Tolles erreichen, dass wir irgendeine Erleuchtung bekommen oder dass wir vollkommen über allen leidhaften Erlebnissen stehen. Also wir stellen uns dann irgendwie vor, dass wir vielleicht noch Schmerzen haben, aber die Schmerzen machen mir nichts mehr aus. Dass wir vielleicht noch in schwierigen Situationen sind, aber wir können vollkommen souverän damit umgehen. Das sind alles Vorstellungen, die wir in diese Übung setzen, oder dass wir schlechte Angewohnheiten loswerden können. Wir uns selbst disziplinieren. So können wir lange mit unserem Ich rumspielen. Und wenn wir Pech haben, funktioniert das auch ziemlich gut. Wenn wir Glück haben, funktioniert schon von Anfang an nicht so 100%. Denn ein Problem bei dem Verdienstdenken ist, dass wir das Ziel des Zen und die Methode und die Basis, auf der Zen funktioniert, vollkommen verfehlen. Denn wenn ich versuche, für mich einen Nutzen zu erreichen in der Übung, dann zementiere ich damit den grundlegenden Dualismus zwischen mir, wie ich jetzt bin, und dem Zustand, wie ich sein möchte. Und damit schaffe ich eigentlich erst das Problem. Denn ich mache das Ich, was nach buddhistischer Lehre eigentlich nicht existiert, zu etwas ganz Konkretem, ganz Wichtigem, Zentralen, an dessen Erfolg ich meine Übung messe. Wenn wir uns einige Jahre hier rumgetrieben haben, kommen wir an diesen Punkt. Und dann kommt hier eine Wand. Und wir stoßen gegen diese Wand. Und bis dahin ist es vielleicht so gewesen, dass unsere Übung uns Verdienste und Nutzen gebracht haben. Wir haben das Gefühl gehabt, wir sind vorwärts gekommen, in Anführungsstrichen. Wir haben etwas erreicht, was wir früher noch nicht konnten. Wir haben jetzt vielleicht auch die ganzen Rituale endgültig hier mal auswendig gelernt, verstehen, wie das alles funktioniert, und dann geht es auf einmal nicht mehr weiter. Und dann stellen wir uns die Frage, was mache ich hier eigentlich? Weil wir dann an den Punkt kommen, dass wir erkennen, es geht so nicht weiter. Ich kriege hier gar nichts in Wirklichkeit für mich. Ich habe jetzt hier eine bestimmte Basis erreicht, die ich üben kann, und mehr gibt es nicht. Was soll ich damit jetzt anstellen? Und dann ist es sehr oft so, dass Leute den Zen-Weg verlassen und sich etwas anderes suchen, was ihnen mehr verspricht. vielleicht eine andere Form von Buddhismus, eine andere Art spirituelle Praxis oder, keine Ahnung, zum Christentum. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber letztendlich der Wechsel, der Wunsch zu wechseln zu etwas, was mir dieses Versprechen einlöst, dass ich etwas dafür kriege, was ich hier tue. Und das liegt letztendlich daran, dass wir, wenn wir hier ankommen, gar nicht verstehen, was wir tun. Wir wissen gar nicht, worum es geht. Wenn wir etwas über Befreiung lesen, hören, dann stellen wir uns unter Befreiung etwas vor, was für unser Ich toll ist. Und Befreiung ist wirklich für die ganze Welt toll. Für jedes einzelne Molekül, für jedes Dharma ist Befreiung toll. Aber für das Ich ist Befreiung überhaupt nicht toll. Für das Ich ist das das Allerschlimmste. Das heißt, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir das feststellen, dass es diese Erosion gibt, die Erosion unseres Ichs, das Gefühl, dass es hier einfach nicht vorangeht, dass es irgendwie nichts bringt, dass ich das Gefühl habe, ich habe hier für mich gar nichts erreicht, ich könnte was anderes machen, ich sollte was anderes machen. Wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dann erst beginnt wirklich die Zen-Praxis. Denn das ist letztendlich das Zeichen dafür, dass ich Befreiung nicht mehr für mich selbst suche, dass ich vielleicht auch Befreiung überhaupt nicht mehr suche, sondern dass ich mich dem annähere, dass es sowas wie ein Ich, das von einer Befreiung getrennt ist, die es suchen muss, wofür es Arbeit aufwenden muss und als Verdienst dann eben diese Befreiung bekommt, dass es alle diese Dinge nicht gibt. Und das bedeutet letztendlich das Erlangen des Nicht-Erlangens. Dem klar geworden ist, dass es nichts zu erreichen gibt, wie es im Hanya Shingyo steht. Der ist an diesem Punkt angekommen. Und lasst euch nicht dadurch irritieren, dass das, wenn man das Hanya Shingyo rezitiert, immer so schön klingt, diesen Punkt erreicht zu haben. Der Punkt, wo einem klar wird, das ist kein Punkt, sondern ein langwieriger Prozess, dass es nichts zu erreichen gibt, geht einher damit zu erkennen, dass ich für mich hier nichts bekomme. Und das Ego reagiert normalerweise, sobald es das erkennt, sofort darauf. Mit Ablehnung und Kampf- und Fluchtreflex. Und was für euch nur wichtig ist, zu erkennen, erstens, das bedeutet, dass eure Übung wirklich wirkt, dass ihr euch wirklich dem annähert, worum es geht. Annähern ist schon wieder falsch gesagt, dass ihr aufhört, das zu verlassen, worum es eigentlich geht. Und dass das, was für euer Ego wichtig ist, eigentlich irrelevant ist. Und wenn ihr das erkennt und in dem Maß, wo ihr das erkennt, dass das, was euer Ego sich wünscht, dass ihr an kleinen Wünschen habt, dass es euch besser geht, dass ihr Frieden findet, dass ihr Erleuchtung findet, dass ihr Samadhi erlebt, dass ihr besser sitzen könnt, dass ihr mit allem Möglichen besser klarkommt. Wenn ihr versteht, dass das alles vollkommen unwichtig ist und dass es wirklich niemand gibt, für den das wichtig ist, dann ist das, was wirkliche Befreiung ist. Das fühlt sich auch super an, aber nicht fürs Ego. Und ihr müsst rausfinden, für wen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank.